Einen schönen guten Morgen. Schön, heute Morgen hier zu sein. Gestern war ein sehr aufregender Tag. Wir waren bei der Hochzeit von Nelo und Henrik. Und man merkt, dass viele. Aber trotzdem, schön, dass ihr da seid. Schön, dass wir diesen Gottesdienst gemeinsam feiern können. Also, wenn man heute die Nachrichten anschaut, wenn man heute die Nachrichten anschaut, hört man von Kriegen und Kriegsgerüchen und militärischen Ausrüstungen, Naturkatastrophen, Zollandrohungen und so weiter. Und zudem steigen die Öl- und Benzinpreise. Die Inflation geht hoch und somit die Preise für Lebensmittel. Die wirtschaftliche Lage im Land ist auf ihrem tiefsten Punkt. Die Menschen haben Zukunftssorgen. Sorgen um ihre Arbeitsplätze, Sorgen um ihre Rente. Und die natürliche Antwort in dieser Situation ist Angst, Panik, Sorge und Furcht. Timotheus, der junge Mitarbeiter des Apostels Paulus, befand sich in einer ähnlichen Situation. Paulus ließ ihn in Ephesus zurück, als er nach Mazedonien reiste, damit er dort die Gemeinde dienen kann. Aber inzwischen war Paulus im Gefängnis und der junge Timotheus war von Feinden belagert. Und dadurch wurde er mutlos und immer ängstlich. Ja, er konnte sich nicht mit dem Gedanken anfreunden, verfolgt zu werden. Und das machte ihn unglücklich. In einer solchen Situation ist die natürliche Antwort Angst, Panik, Sorge und Furcht. Aber was ist die Antwort der Schrift? Ja, Paulus schrieb dem Timotheus diesen Brief, den ersten Timotheusbrief, den zweiten Timotheusbrief. Ja, Paulus schrieb dem Timotheus diesen Brief, der manchmal auch als der letzte Wille des Paulus genannt wird, um ihn zu ermutigen, ihm den Rücken zu stärken und dessen Autorität als Leiter und Lehrer zu untermauern. Kurz danach wurde Paulus hingerichtet. Ja, so übergab Paulus seinem Sohn im Glauben, Timotheus, den Staffelstab und spornte ihn an, in Stärke und Treue auszuhalten. Er wusste, dass dieser junge Mann trotz seines festen Glaubens ins Schwanken geraten konnte. Und deshalb erinnerte er ihn, indem er sagte, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Sucht. Liebevoll ermahnte er Timotheus, indem er sagte, so schäme dich nun nicht des Zeugnisses von unserem Herrn und halte dich an das Muster der gesunden Worte. Halte dich an das Muster der gesunden Worte, die du von mir gehört hast im Glauben und in der Liebe, die in Christus Jesus ist. Dieses edle, anvertraute Gut bewahre durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Es war der Timotheus, Kapitel 1, die Verse 13 und 14. Und dann ging er weiter. Und er sagte zu ihm im Vers, es war der Timotheus 2, Vers 15, strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht teilt. So Ja, und so fliehen nun die jugendlichen Lüste. Vers 22. Jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Ja, er sollte aber vermeiden, in die törichten und unverständigen Streitfragen verwickelt zu werden. Im weitesten Sinne des Wortes ist dieser Brief ein Ruf an jedem Gläubigen, stark zu werden und nach Treue im geistlichen Dienst zu streben. So lautet unser heutiger Predigtext, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Sucht. Angesichts der Situation, in der sich Timotheus befand, angesichts der Situation, in der wir uns gerade befinden, in Deutschland und in der ganzen Welt, ist die natürliche Antwort Angst, Panik, Sorge, Furcht. Aber die Antwort der Schrift lautet, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Sucht. Wir müssen hier festhalten, Gott hat uns einen Geist gegeben. Ja, Gott hat uns einen Geist gegeben. Gott hat uns seinen Geist gegeben. Er ließ uns nicht als Waisen zurück, sondern er gab uns seinen Geist. Und wenn Gott uns etwas gibt, dann ist es immer etwas Gutes. Ist das nicht so? Wenn Gott uns etwas gibt, dann ist es immer etwas Gutes. Gott wird uns niemals etwas schenken, was nicht gut ist. Gott wird uns niemals etwas schenken, was uns schadet. Das passt einfach nicht zu seinem Wesen, weil Gott gut ist und in ihm ist nichts Böses. Ja? Ja, Gott ist Licht und in ihm ist gar keine Finsternis. Wir brauchen also keine Angst vor dem Wirken des Heiligen Geistes zu haben. Er wird uns nicht überfordern. Er wird uns nicht Dinge abverlangen, die uns schaden. Sein ganzes Wirken zielt darauf ab, Jesus zu verherrlichen, uns zu dienen und uns immer Jesus ähnlicher zu machen. Amen. Jesus hat verheißen, dass Gott uns nichts Schlechtes geben wird, wenn wir ihn um den Heiligen Geist bitten. Er sagte, wenn nun ihr, die ihr so böse seid, eure Kindern gute Gaben zu geben versteht, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn ernstlich darum bitten? Rhetorische Frage. Ja, darum öffne dich voller Vertrauen dem Heiligen Geist und seinem Wirken. Er ist die Inspiration Gottes. Er ist die Kraftquelle Gottes für unseren Dienst. Der Geist Gottes ist ein absolut lebensnotwendiger Begleiter für das Leben als Christ. Ein Christsein ohne diese göttliche Kraft, ohne diese göttliche Gabe, muss in innerer Starrheit, geistlicher Dürre und religiöser Verkrampfung enden. Also Gott hat uns also nicht einen Geist Gott hat uns also einen Geist gegeben. Aber Paulus betont, dass dies kein Geist der Furchtsamkeit ist. Ja, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. Wörtlich einen Geist der Versagtheit. Eine andere Übersetzung sagt, ein Geist der Feigheit. Ja, solch eine Versagtheit wäre in dieser Lage die Art des natürlichen Menschen. Ja, nicht mit Gott. Es wäre die Art des natürlichen, nicht mit Gott und seiner Kraft rechnenden Menschen. Als Jesus verhaftet wurde, um gekreuzigt zu werden, waren die Jünger furchtsam, ängstlich, feige. Sie sind alle weggelaufen. Sie sind alle weggelaufen. Versagt waren auch jene Kundschafter, von denen wir heute in der Schriftlesung gehört haben, die Mose gesandt hatte, um das verheißene Land auszukundschaften. Ja, diese Männer, sie rechneten nicht mit Gottes Treue und Gottes Macht. Und sie mahnten, und das war das Schlimmste überhaupt, mit ihren entsprechenden Worten, mahnten das Herz der ganzen Israeliten versagt. Sie meinten, in der nötigen Weise Realisten zu sein. Aber es war ein Realismus des Unglaubens, von dem sie sich erfüllen ließen. Ja, der Geist, der die Menschen zum Misstrauen gegen Gott verführt. Entsprechend heißt es in der Offenbarung, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Keulen befleckten und Mördern und Unzüchtigen und Zauberern und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist das zweite Tod. Und das gleiche Wort, das gleiche griechische Wort, das der Johannes hier für Feiglinge nutzt, das ist das gleiche Wort, das der Apostel Paulus hier nutzt für Furchtsamkeit. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit oder Verzagtheit oder Feigheit gegeben. Wir können uns sicher sein, dass kein Geist der Furchtsamkeit von Gott kommen wird. Beide Testamente der Bibel kennen eine angemessene und passende Furcht vor Gott. Und zwar im Sinne von Ehrfurcht und Verehrung. Ja, das Wort, das Paulus hier für Furchtsamkeit gebraucht, Deilia, ja, es beschreibt eine scheue, feige und schamhafte Furcht vor Gott, die nur ein wankelmütiger und egoistischer Mensch verspüren kann. Der Herr ist niemals dafür verantwortlich, wenn wir feige und ängstlich sind oder uns sogar für ihn schämen. Im Gegensatz zu Phobos, dem üblichen Ausdruck für Furcht, hat Deilia immer einen negativen Bedeutungsinhalt. Doch die Hilfsmittel, die unser himmlischer Vater uns zur Verfügung stellt, sind Kraft, Liebe und Sod. Wenn wir ins Schwanken geraten und ängstlich sind, dann können wir sicher sein, dass die Ursache in uns liegt, weil wir uns auf uns selbst und unseren eigenen menschlichen Mittel konzentrieren und nicht auf den Herrn und seinen göttlichen Quellen. Paulus spricht von einem Geist der Kraft. Uns steht eine unbegrenzte Kraft zur Verfügung. Durch die Befähigung des Heiligen Geistes kann der Gläubige tapfer dienen, geduldig ertragen, siegreich leiden und wenn nötig der Herrlichkeit entgegengehend sterben. Durch Christus haben wir Zugang zu Gottes übernatürlichen Kraft. Es ist die gleiche Kraft, mit der er den Herrn Jesus Christus von den Toten auferweckt hat. Auferstehungskraft, begreift ihr das? Auferstehungskraft steht dir zur Verfügung. Auferstehungskraft. Das heißt, wenn dein Problem, wenn deine Herausforderungen nicht so schlimm sind wie der tote Jesus im Grab, du und Gott, ihr könnt das in den Griff kriegen. Macht das Sinn? Timotheus durfte damit rechnen, dass die ihm mit Gottes Geist geschenkte Gabe auch die Kraft einschloss, solche Nöte zu durchstehen. Es ist die Kraft, mit der die verfolgten Christen heute siegreich leben können. Es ist die Kraft des Heiligen Geistes. Früher schon war Timotheus um Paulus, als sich dieser im Gefängnis befand. Nun war alles noch feindseliger. Aber auch in dieser Lage durfte Timotheus mit Gottes Kraft rechnen. Dieser Geist der Kraft war in gewissem Sinne auch schon in Josua und Kaleb, von denen wir heute Morgen gehört haben in der Schriftlesung, die zu den Israeliten, zu den verzweifelten Israeliten sagten, wenn der Herr Gefallen an uns hat, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben, ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Das war in dieser Lage Realismus des Glaubens. Realismus des Glaubens. Ja, dieser Geist der Kraft erfüllte auch Paulus, als er sagte, ihr werdet es lieben gleich. Als er sagte, und der Herr hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten viel mehr in meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Das ist es. Gott gibt uns seine Kraft. Gott gibt uns seine Kraft, damit wir unseren Dienst für ihn bestmöglich erfüllen können. Lassen wir doch auch so Gottes Geist und Kraft in unserem Leben zur Wirkung kommen und uns zu einem solchen Realismus des Glaubens helfen. Bei Gott sind doch alle Dinge möglich, oder nicht? Bei Gott sind doch alle Dinge möglich. Vor ihm sind immer alle Möglichkeiten offen. Auch dass Menschen, von denen wir es nicht denken, von ihrer Sünde überführt, durch Jesu Opfer gereinigt und durch Gottes Geist erneuert und sogar zu Zeugen Jesu werden. Großes Beispiel war Paulus selbst. Er war der größte Feind Gottes. Er hat die Kinder Gottes verfolgt. Und was ist mit ihm geschehen? Eine Kehrwandlung. Und er wurde zum größten Apostel, der überall gereist ist, um den Namen dessen, den er unbedingt wollte, dass die Menschen diesen Namen nicht sprechen, um diesen Namen zu verkündigen. Ist das nicht unfassbar? Das ist etwas, was nur der Geist Gottes bewirken kann. Paulus sagt, Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft. Und er sagt auch, dass er uns auch einen Geist der Liebe gegeben hat. Dass Gott uns einen Geist der Liebe gegeben hat. Gott hat allen Gläubigen seine göttliche Liebe zur Verfügung gestellt. Wie auch schon seine Kraft, haben wir sie bei unserer neuen Geburt, den Geist der Liebe, empfangen. In seinem Brief an die Römer triumphierte Paulus, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unseren Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Liebe, die Gott uns gab, heißt Agape, eine willentliche und selbstlose Liebe, die sich nichts sinnlicher wünscht und alles daran setzt, das Wohl des Geliebten zu erreichen. Sie basiert weder auf Gefühlen noch auf Bedingungen, wie zum Beispiel die Philos-Liebe. Ja, sie hat auch nichts mit der Eros-Liebe gemeinsam, die wohllüstig und selbstsüchtig ist. Die Liebe, die wir von Gott bekommen haben, ist dauerhaft. Sie ist nicht wie die anderen Arten der Liebe Schwankungen unterworfen oder unberechenbar. Sie ist eine selbstverleugnende Gnade, die zu anderen sagt, ich gebe mich für dich hin. Ich gebe mich für dich hin. Auf Gott ausgerichtet, bei dem diese Liebe ihren Ursprung hat, heißt das, ich gebe dir mein Leben und alles, was ich habe, um dir zu dienen. Es ist die Liebe Jesu, der sein Leben für seine Freunde lässt. Es ist die ungeheuchelte Bruderliebe, die vollkommene Liebe, die die Furcht austreibt. Es ist die Liebe, die ohne Rückhalt oder Zögern bestätigen kann, denn leben wir dem Herrn. Und sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Tatsächlich kann unser geistliches Leben an unserem Maß an Liebe gemessen werden. Wer sich selber am meisten liebt, wird sich sein Leben lang hauptsächlich um sein eigenes Wohlergehen bemühen, seine eigenen Ziele verfolgen und nach Erfolg streben, ohne aber dabei sein bequemes Leben aufgeben zu wollen. Und so jemand wird sich nicht für andere aufopfern, geschweige denn für den Herrn. Aber wer aber mit der Liebe liebt, die Gott schenkt, dessen Leben wird sich darum bemühen oder darum drehen, Gott zu gefallen und das Wohl anderer zu suchen, ganz besonders von Christen. Gottes wohlgefällige Liebe ist die Frucht des Geistes und offenbart sich, wenn wir im Geist leben und im Geist wandeln. Der Geist Gottes selbst handelt immer liebevoll. Seine Kraft zerstört den Menschen nicht. Sie stellt ihn niemals bloß, sondern baut ihn auf, selbst wenn er korrigierend in einem Leben spricht. Jesus ist sogar denen, die kamen, um ihn zu verhaften. Er ist ihnen mit Liebe begegnet. Petrus nahm sein Schwert damals in diesem Garten Gethsemane und schlug das Ohr des Knechtes des hohen Priesters. Und was tat Jesus? Er nahm das Ohr und stellte sie wieder her und stellte wieder an. Und er heilte diesen Mann. Ein Mann, der kam, um ihn gefangen zu nehmen. Das ist unfassbar. Und so hilft ebenso uns der Geist der Liebe, niedergeschlagene Menschen aufzurichten, Verwundete zu heilen, auf ihr Wege geratene freundlich zurechtzubringen. Und das auch mitten in eigener Bedrängnis. Es ist unsere Liebe zu Gott, die Furcht austreibt und uns bereit macht, uns ganz Christus hinzugeben, was immer die Kosten sein mögen. Es ist unsere Liebe zu unseren Mitmenschen, die uns bereit macht, Verfolgungen auf uns zu nehmen und sie mit Freundlichkeit zu vergelten. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Sucht. Ein Geist der Sucht. Eine andere Übersetzung sagt, ein Geist der Besonnenheit. Eine andere sagt, ein gesunder Verstand. Und wieder eine andere sagt, Selbstbeherrschung. Das griechische Wort, das Paulus hier gebraucht, heißt Sophonismus. Ja, und bedeutet wörtlich ein starker und gesunder Geist. Es kann darüber hinaus auch einen beherrschten und disziplinierter Geist beschreiben, der in der Lage ist, die richtigen Prioritäten zu setzen. Im 1. Timotheusbrief und im Titusbrief benutzt Paulus dieses Wort als Adjektiv, um eines der Hauptmerkmale eines Ältesten in der Gemeinde zu benennen, nämlich Besonnenheit und Nüchternheit. Diese von Gott geschenkte Fähigkeit zur Disziplin oder Besonnenheit ermöglicht dem Gläubigen, alle Bereiche seines Lebens zu kontrollieren, sowohl die guten als auch die schlechten. Er kann Erfolg haben, ohne stolz zu werden. Er kann Niederlagen ertragen, ohne bitter und hoffnungslos zu werden. Ein diszipliniertes Leben ist ein Leben, das von Gott in Ordnung gehalten wird und in dem göttliche Weisheit in jeder Situation angewandt wird. Ein solcher Mensch handelt überlegt und nicht übereilt, vorschnell oder töricht. Ganz gleich, wie widerwärtig seine Umstände sein mögen, bewahrt er stets ein ausgeglichenes Urteilsvermögen und er handelt nüchtern. Auch wenn seine Gegner sich auf Höchste gegen ihn aufregen, vermag er in diesem Geist immer wieder ruhig, sahlich, überzeugend und mit ihnen neu zu beginnen und ihnen liebevoll zu antworten. Gottes Geist kann uns dazu überwinden, auch wenn diese Art nicht unser Naturell ist. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Ja, das große geistliche Triumvirat von Kraft, Liebe und Besonnenheit ist ein Teil des Lebens eines jeden Gläubigen. Die sind keine natürlichen Eigenschaften. Es sind keine natürlichen Eigenschaften. Wir haben sie nicht schon von Geburt an. Man kann sie nicht auch in der Schule erlernen oder sich durch Erfahrung aneignen. Ja, man kann sie nicht erben. Sie entstehen auch nicht durch Umwelteinflüsse und können nicht gelehrt werden. Aber diese wunderbaren Ressourcen stehen allen Gläubigen zur Verfügung. Durch den Geist Gottes, der uns gegeben wurde. Ja, sie stehen allen Gläubigen zur Verfügung. Kraft, um im Dienst für Gott treu zu sein. Liebe, um ihn und anderen mit der richtigen Einstellung zu begegnen. Und Besonnenheit, um jeden Bereich unseres Lebens seinem Willen zu unterwerfen. Wenn diese Elemente im Leben eines Gläubigen präsent sind, dann können herrliche Dinge geschehen. Diese Tatsache wird durch nichts besser belegt als durch Paulus' Brief an die Epheser, an die er schreibt, Epheser 3, die Verse 14 bis 21. Er sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in eurem Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet, dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei, und die Liebe des Christus zu erkennen, die dort alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Ja. Wie ihr wisst, wenn der Paulus schreibt, ein kilometerlanger Satz. Ja. Aber er fasst einfach zusammen das, was ich gesagt habe. Ja, als Folge dieses lebensverändernden Wirkens des Heiligen Geistes entstehen in den Gläubigen neue Einstellungen, neue Denkweisen und neue Verhaltensmuster. So werden menschliche Beziehungen und eine Gesellschaft heil, wo der Heilige Geist wirkt. Wir haben vorhin gesungen, das war das letzte Lied, das Lied vor der Predigt, dass wir uns wünschen, dass Gott uns Licht schenkt, dass Gott uns erhöht, erfüllt mit Licht, mit seinem Geist, dass er unser Land, wie war das Wort nochmal, Uta? Dass er unser Land überflutet mit Licht und mit seinem Geist. Und das ist auch mein Traum. Und wenn wir ernsthaft darum ringen, darum bitten, dann wird er das auch schenken. Letzte Woche war ich in Kassel mit Rolf und wir haben dort die Margret Meyer getroffen. Und wir waren am Freitagabend essen und sie war mit uns und wir haben uns lange unterhalten und sie hat erzählt, dass es in Schweden, in Frankreich und in Spanien schon eine Erweckung gibt. Und das ist auch eine Frage der Zeit, bis es auch nach Deutschland kommt. Und ich kann das kaum erwarten. Ich kann das kaum erwarten, dass unser Land überflutet wird. Mit Geist, mit Licht. Dass alle Bereiche unseres Lebens überflutet wird. Mit Geist und mit Licht. Und dass der Name unseres Herrn Jesus Christus immer größer wird in diesem Land. Ich kann das kaum erwarten. Unser Gebet heute am Pfingstsonntag sollte lauten, wie David es damals sagte, erschaffe mir, oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Das war das Gebet David im Psalm 51. Erschaffe mir, oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen festen Geist in meinem Innern. Nimm von mir den Geist der Furchtsamkeit. Nimm von mir den Geist der Angst, den Geist der Sorge. Nimm von mir den Geist der Furchtsamkeit, der Feigheit. Nimm von mir den Geist der Menschenfurcht weg. Und gib mir den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Herr, gib mir ein reines Herz, ein neues, auf Christus aufgerichtetes Herz. Einen neuen Verstand, eine neue Ausrichtung, eine neue Perspektive. Eine neue Kraft, eine neue Liebe für die Menschen, eine neue Liebe für die Brüder, für die Schwestern, eine neue Einstellung. O Herr, wir danken dir für dein Wort am heutigen Morgen. So wie dein Geist auf deine Gemeinde kam vor 2000 Jahren und sie erfüllte, so ist dieser Geist heute noch. Du hast dich kein bisschen verändert. Du bist immer noch derselbe Gott, gestern und heute und in alle Ewigkeit. Du hast dich nicht verändert. Und das, was du damals getan hast, hast du es immer wieder getan in der Geschichte deiner Gemeinde. Und du wirst es eines Tages auch hier in unserem Land tun. Dir zum Lobpreis und zur Ehre. Ich danke dir dafür, dass du das tun wirst, damit dein Name verherrlicht wird in allen Bereichen unseres Lebens. In Jesu Namen. Amen.